Die Kinder Israel beginnen Untreue an den Verbanden. Und Achan, der Sohn Karnis, der Sohn Saphis, der Sohn Serachs, vom Stamme Juda, nahm von den Verbanden. Und der Zorn Jehovas entbrannte wieder die Kinder Israel. Und Josua sandte Männer von Jericho nach Ai, das bei Beth Aven, östlich von Beth liegt, und sprach zu ihnen und sagte: Geht hinauf und kundschaftet das Land aus. Und die Männer gingen hinauf und kundschafteten Ai aus. Und sie kehrten zu Josua zurück und sprachen zu ihm: Ich ziehe nicht das ganze Volk hinauf bei 2000 Mann oder bei 3000 Mann, mögen hinaufziehen und Ai schlagen. Bemühe nicht das ganze Volk dahin, denn ihre sind wenige. Da zogen von dem Volk bei 3000 Mann dort hinauf, aber sie flohen vor den Männern von Ai. Und die Männer von Ai erschlugen von ihnen bei 36 Mann, und sie jagten ihn nach vor dem Tore Bishe-Barim und schlugen sie am Abhange. Da zerschmolz das Herz des Volkes und wurde wie Wasser. Und Josua zerriss seine Kleider und fiel vor der Lade Jehovas auf sein Angesicht zur Erde bis an den Abend. Er und die Ältesten von Israel, und sie warfen Staub auf ihre Häupter. Und Josua sprach: Ach Herr Jehova, warum hast du denn dieses Volk über den Jordan ziehen lassen, um uns in die Hand der Amoriter zu geben und zugrunde zu richten? O, hätten wir es uns doch gefallen lassen und wären jenseits des Jordan geblieben. Bitte, Herr, was soll ich sagen, nachdem Israel vor seinen Feinden den Rücken gekehrt hat? Und hören es die Kananiter und alle Bewohner des Landes, so werden sie uns umzingeln, unseren Namen von der Erde ausrotten. Und was wirst du für deinen großen Namen tun? Da sprach Jehova zu Josua: Steh auf, warum liegst du denn auf deinem Angesicht? Israel hat gesündigt, und auch haben sie meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe. Und auch haben sie von den Verbanden genommen und auch gestohlen und es auch verheimlicht und ist auch unter ihre Geräte gelegt. Und die Kinder Israel werden vor ihren Feinden nicht zu bestehen vermögen. Sie werden von ihren Feinden den Rücken kehren, denn sie sind zum Banne geworden. Ich werde nicht mehr mit euch sein, wenn ihr nicht den Bann aus eurer Mitte vertilget. Stehe auf, heilige das Volk und sprich: Heiliget euch auf morgen. Denn so spricht Jehova, der Gott Israels: Ein Bann ist in deiner Mitte, Israel. Du wirst vor den Feinden nicht zu bestehen vermögen, bis ihr den Bann aus eurer Mitte hinweg tut. Und ihr sollt am Morgen herzutreten nach euren Stämmen. Und es soll geschehen, der Stamm, welchen Jehova treffen wird, soll herzutreten nach den Geschlechtern. Und das Geschlecht, welches Jehova treffen wird, soll herzutreten nach den Häusern. Und das Haus, welches Jehova treffen wird, soll herzutreten nach den Männern. Und es soll geschehen, wer mit dem Banne getroffen wird, der soll mit Feuer verbrannt werden, er und alles, was er hat. Denn er hat den Bund Jehovas übertreten und eine Schandtat in Israel begangen.
Zwischen den Segnungen Gottes und zwischen dem Fall Israels in dieser Situation ist eigentlich nicht viel. So oft ist es auch in unserem Leben, dass zwischen erhörtem Gebet und unserem Fall kaum etwas Spürbares dazwischen liegt. Die Kinder Israel sind nun nach diesem herrlichen Sieg, den sie erlebt und erfahren haben, in sind sie nun nach diesem Sieg, den sie erfahren haben in Jericho, dass die Mauern der Stadt fielen, da haben wir nun eine Situation, die eigentlich unsere Herzen betrüben. Und zwar schon deshalb, weil es die Niederlage Israels aufzeigt, die damit verbunden war, dass sie untreu wurden nach all der Treue Gottes, die der Herr ihnen gezeigt hatte. Sie ruhten sich gleichsam aus auf den Segnungen, die sie empfangen hatten. Das wird hier ganz klar durch Josua. Noch hatte Josua in Kapitel 6, Vers 18 davor gewarnt, sich zu hüten vor dem Verbannten, damit sie nicht das Lager verunreinigen würden. Israel sollte nicht von dem Banne nehmen, schuldig werden, damit nicht Trübsal ins Lager gebracht würde. Und hier im nächsten Kapitel finden wir nun solches. Obgleich der herrliche Sieg über Jericho so die ganzen Herzen der Israeliten erfasst hatte, finden wir doch einen, der entgegen der Weisung Josuas sich verhielt und von dem Banngut nahm. Noch ist es nicht offenbar, aber vor Gott ist es registriert. Die Dinge, die wir nicht sehen, sind vor Gott bereits bekannt, dass wir das hier zu Herzen nehmen. Israel wusste von all den Geschehnissen in ihrer eigenen Mitte noch nichts. Und dennoch wird hier gesagt, dass es vom Banngut genommen hat. Bezeichnend ist, dass das gerade aus dem Stamm Juda kommt. Wir sehen, wie eng für die Verheißung Israels auf Christus der Segen und der Fluch inmitten der Menschheit gefunden ist. Jakobus redet davon, dass aus demselben Munde Fluch und Segen hervorkommt. Das, meine lieben Brüder, sollte nicht so also sein, sagt er. So ist auch heute noch, dass aus einem Munde Fluch und Segen kommt. Aus einem Geschlecht Fluch und Segen so dicht beieinander. Der Name des Schuldigen ist Achan, heißt auf Deutsch Betrübnis oder betrübend. Und die Geschichte Achans ist ein hartes Lehrgut geworden für Israel. Bedauerlich, dass diese Warnung Gottes nicht lange anhielt. Interessant ist, dass wegen der Annahme des Bannguts, wie Gottes Wort hier sagt, der Zorn des Herrn entbrannte, der Zorn Jehovas. Entbrannte nicht wieder Achan, sondern wieder Israel. Wir sehen also, dass die Sünde nicht allein den Einzelnen angeht, sondern die ganze Gemeinschaft, die ganze Gemeinde. Neutestamentlich finden wir eine ähnliche Mitteilung. Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. So war es damals schon vorgeschattet in Israel. Der eine hatte sich am Banngut vergriffen und Israel musste darunter leiden. Das ganze Volk kam unter den Zorn des Herrn. Der Sünde wegen kommt Zorn Gottes über Menschen. Interessant. Das heißt, alle Menschen, die noch in heutiger Zeit nicht mit dem Blute Jesu reingewaschen sind, auf ihnen liegt oder ruht der gleiche Zorn. Und die Bibel sagt, dass Gott uns nicht zum Zorn gesetzt hat, sondern zur Erlangung der Seligkeit. Dieser Dinge wegen, die hier geschehen sind, sagt Paulus in Epheser in Kapitel 5, Vers 6, dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Jeder, der noch nicht zur Wiedergeburt gelangt ist, von der Seite Gottes her, ist ein solcher, ein Sohn des Zornes und kommt ins Zorngericht. Wir sehen auch, wie falsch das ist, wenn Gottes Wort klar sagt, dass der, der errettet ist, nicht mehr im Zorne Gottes ist, der Zorn Gottes ist dann nicht mehr auf ihm, dass man dann noch sagt, die Gemeinde Jesu käme in den Zorn, ins Gericht. Denn das Zorngericht Gottes wird nach der Aussage der Heiligen Schrift über alle Gottlosen und Sünder kommen. Die Bibel sagt nichts über die Gemeinde. Weil der Zorn Gottes entladen worden ist an der Person des Sohnes Gottes, an Jesus. Er hat den ganzen Zorn Gottes ertragen müssen, weshalb wir auch in Johannes lesen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott musste ihn verlassen, damit die strafende, richtende Zornesseite Gottes an ihm vollzogen werden konnte. Und Josua, ahnungslos wie er ist, sandte Männer von Jericho nach Ai. Er sandte sie, um auszukundschaften das Land, und die Männer, die er dafür eigens absonderte, gingen hinauf nach Ai, Ai auszukundschaften. Interessant war auch, dass für diese Auskundschafterei keinerlei Befehl Gottes vorlag. Ich weiß nicht, wie man überhaupt auf diese Idee gekommen ist. Man hing fest und meinte, Gottes Sieg nur dann zu erfahren und zu erfassen, wenn man erst Kundschafter hingeschickt hat. Es ist eine irrische Auffassung. Wir müssen uns nicht erst vom Feind, von der Sünde überzeugen lassen, wenn wir sie geschmeckt haben. Im Gegenteil, wenn ich weiß, dass wir im Keller eine Flasche Gift haben, dann brauche ich nicht zu probieren, wie stark das Gift wirkt. Es genügt, dass ich weiß, dass es Gift ist. Und die Macht Gottes war so groß in der Zusage des Herrn, dass sie absolut vor Gott besser gestanden hätten. Sie hätten auf die Kundschafter verzichtet. Was aus dieser ganzen Kundschafterei herausgekommen ist, das lehrt uns ja die Bibel Gottes Wort. Josua ist ein Mann der Gewöhnung, wie wir. Wir gewöhnen uns schnell an etwas, das gerade das letzte Mal noch glimpflich davon ausgegangen ist. Und zwar, als er die Kundschafter nach Jericho sandte. Auch wir müssen aufpassen, dass wir nicht an den Segnungen Gottes uns festhalten, sondern an Jesus selbst. Das ist ganz wichtig. Es sind schon wunderbare Bewegungen durch den Geist Gottes zum Erliegen gekommen, weil sie mehr sich an den Segnungen erfreut haben, die Gott gab, als an dem Herrn selbst. Und der Herr will uns immer wieder zurückführen an sein Herz. Das, was wir hier in diesem Kapitel haben, ist ganz klar eine Aussage, dass Gott sein Volk in sein Zentrum, in seine Mitte zurückführen wollte. Gott hätte es auch verhindern können. Er konnte den Achan irgendwie auf die Seite schieben, dass er fußlahm war und nicht mit hätte hinaufklettern können in die Stadt Jericho. Aber Gott hat es zugelassen zur Züchtigung und Reinigung des ganzen Volkes. Und als sie dann ausgekundschaftet haben, kommen sie zurück. Und sie bringen auch eine Botschaft mit. Und die Botschaft war, das ganze Volk braucht sich gar nicht erst zu bemühen. Das ist ein ganz kleiner Feind. Da genügen 2.000 bis 3.000. Wie kommt überhaupt die Kolonne der Auskundschafter dazu, solch eine Botschaft auszurufen? Und zwar haben sie Maßstab angelegt an den Segnungen Gottes in Jericho und haben gesagt, wenn die vielen bei dieser großen Stadt Jerichos diese gewaltige Stadt einnahmen, dann genügen für dieses kleine Ai nur 2.000 bis 3.000. Sie haben das proportional, vorschriftsmäßig geteilt. Die Segnungen Gottes haben sie dividiert und kamen auf die Zahl 2.000 bis 3.000. Und wir müssen auch aufpassen, dass wir immer wieder ganz neu vom Herrn abhängig sind. Sie waren nicht mehr abhängig von dem lebendigen Gott, sondern von ihren eigenen Verstandesregungen. Sie sagen, das ganze Volk ist, ihrer sind nur wenige. Also das genügen 2.000 bis 3.000, da ist alles schon drin. Und das Volk zieht nun hinauf. Und in Vers 4 wird gesagt, dass diese 2.000 bis 3.000 Mann, die hinaufgezogen waren, vor den Männern von Ai flohen. Die sind noch ganz mutig hinaufgegangen, und als sie dem Feind begegneten, kam Ernüchterung in sie. Auch die, da hinaufgezogen waren, wussten noch nicht den tieferen Grund. Sie wussten es noch nicht. Es muss eine große, eine gewaltige Enttäuschung gewesen sein. Und wir sehen auch, dass ihr Glaube gar nicht so gewaltig war, wie wir meinen. Die lagen sofort, einschließlich dem Josua, lagen sie sofort auf dem Boden. Nicht nur der Buße wegen. Das möchte ich ihr sagen. Wir finden das aus seinen Worten. Und die Männer von Ai schlugen heftig zu. Und da gab es ganz schnell 36 Tote. Und die anderen wurden dann am Abhang noch einmal gefasst, sodass das Herz des Volkes Israel zerschmolz. Und zwar heißt es hier wie Wasser. Wir wissen, was aus Schnee auf dem Ofen wird. Es schmilzt ganz schnell dahin. So wie der Glaube Israels hinschmolz. Auf der anderen Seite sehen wir auch, wie gerade die Geschichte Israels Heilsgeschichte Gottes ist. Wir müssen auch hier auseinanderhalten, wenn Heiden Geschichte gemacht haben, ob es der Napoleon war oder ein anderer Halbstarker, in jedem Fall war Geschichte der Heiden Sünde, während die Geschichte Israels Heilsgeschichte Gottes darstellt. Und in Vers 6 lesen wir, und als Josua das hört, da zerriss er seine Kleider. Und interessant ist, in der ganzen Zeit hat er Gott nicht gefragt. Aber jetzt, als er gesehen hat, dass es schief ging, da fragt er Gott. Wo wendet er sich hin? Zur Lade. Zur Lade des Herrn. Er fällt vor der Darstellung Jesu, der Lade Gottes, auf sein Angesicht. Und zwar bis zur Erde, nicht nur ein klein wenig, kein Kopfnicken, gänzlich, lag er flach. Und zwar nicht nur er allein, sondern auch die Ältesten Israels mit ihm. Und sie entboten die Zeichen der Erniedrigung und der Buße, Staub auf ihren Häuptern. Und das, was wir jetzt finden, das hätte ich nie dem Josua zugetraut, was er jetzt sagt. Das Herz des Josua darüber, dass Israel den Feinden den Rücken kehrte, war allgewaltig. Das war gewaltiger, als wir es meinen, weil wir in ganz anderen Gnadenbezügen zwischen Gott und uns gefunden werden. So war doch der äußere Feind für sie das, was für uns geistlich gesehen der Feind ist. Neutestamentlich heißt es, was wird mir ein Mensch tun? So lesen wir es im Neuen Testament. An der Seele kann er sowieso nichts verändern. Was wird mir dann schon ein Mensch tun? Aber hier ging das irdische Leben Hand in Hand mit den Segnungen Gottes. Denn die Segnungen Gottes waren ein langes Leben. Irdischer Segen Gottes. Und Josua stimmt seine Klage an zum Herrn und sagt, warum hast du dieses Volk über den Jordan ziehen lassen? Das ist nicht die Sprache eines geistlichen Josua, wie wir ihn kennen. Also sehen wir, dass auch er schwach war. Er macht Gott Vorwürfe. Das ist aber nichts Alttestamentliches, Gott Vorwürfe zu machen. Das finden wir auch in unserer heutigen Zeit von Kindern Gottes, dass sie mit den Wegen des Herrn nicht einverstanden sind und kein volles Ja haben, und dann werden Vorwürfe gegen Gott erhoben. Das ist eine bittere Sache. Oft sind sie sich dessen nicht bewusst, aber es ist eine bittere Sache. Josua hätte sich die Worte ersparen können, wenn er geistlich reagiert hätte. Der Herr sagt es ihm sogar, er hätte sich noch mehr als die Worte sparen können. In Vers 10 sagt er, noch mehr, wir kommen gleich hin. Um uns in die Hand der Amoriter zu geben, da war noch gar kein Amoriter zu sehen. Wir sehen, wie stark unsere menschliche Fantasie ist, wenn sie nicht mehr der Zucht des Geistes Gottes unterworfen ist. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, dass es direkt mit unserem Glaubensleben in Verbindung steht, inwieweit wir Gott zulassen, an uns ein Siegesleben geschehen zu lassen. Das liegt einzig und allein in unserer Hand. Der Josua konnte nichts dafür, dass der krumme Achan da etwas mitgenommen hat. Das hat Gott ihn auch nie angekreidet. Aber er konnte etwas für seine ungeistliche Haltung, für die war er voll verantwortlich. Und so groß war der Unterschied gar nicht mehr zwischen dem ungeistlichen Achan und dem geistlichen Josua. Er gab hier kein Bild von Jesus ab. Das möchte ich schon sagen, in dieser Situation nicht. Als der Herr Jesus in ringendem Kampfe war, im Garten Gethsemane, da hat er dem Vater keine Vorwürfe gemacht. Das wollen wir uns ja gut hinter die Ohren schreiben. Da kommt Rebellion gegen Gott heraus. Diese Rebellion ist angeschürt vom Feind, damit wir uns klar, dass wir ganz klar sehen. Wir sollen ja solche geöffneten Augen sein, dass wir das sehen. Von Amoritern war überhaupt nicht gesprochen. Weder von den Kundschaftern noch von Gott. Das war eine Erfindung Josuas, uns zugrunde zu richten. Da hat das Ding ganz schön ausgemalt. Und wie kommt das eigentlich? Und zwar kommen wir zu einem Satz, den wir uns merken wollen. Und zwar, wenn der Glaube in uns klein wird, wird der Sorgengeist umso größer. Und für den Sorgengeist sind wir verantwortlich, den von uns zu stoßen, und zwar so schnell als möglich und so weit wie möglich von uns und ihn nicht mehr aufzunehmen. Das ist Banngut. Und dann geht er mit seiner Klage, sind die Klagelieder Josuas. Oh, hätten wir es uns doch gefallen lassen, wenn wir jenseits des Jordan geblieben wären. Und dann bittet er den Herrn, dass er weitere Worte haben möchte. Was soll ich noch sagen? Er war sehr schnell am Ende mit seinem Glauben. Nachdem Israel vor seinen Feinden den Rücken gekehrt hat. Natürlich war das schlimm. Aber wir wollen hier heute Abend lernen, in dem Augenblick, wo wir in eine missliche Lage, in eine Situation geraten, kommen wir am besten und am schnellsten heraus, wenn wir umso härter geistlich kontern. Und zwar so hart gegen uns, nicht gegen Gott. Wie es nur geht, und uns von dem Boden des Unglaubens herunterstellen, um in die Gegenwart des Herrn zu kommen. Der war nämlich in diesem Klagelied Josuas nicht in der Gegenwart des Herrn. Wir kommen gleich dahin. Und hören es die Kanaaniter und alle Bewohner des Landes, so werden sie uns umzingeln. Und dann werden sie auch noch unseren Namen ausrotten von der Erde.
Das wusste der alles schon, der Josua. Warum?
Weil er sich dem Geist der Sorge hingegeben hat, der entsteht aus dem Zweifel, über den wir absolut verantwortlich sind. Der Zweifel ist ein Engagement Satans, ein kleines Geschenk mit viel Farbe. Und jetzt schießt er den Bock ab und sagt, und was wirst du für deinen Namen tun? So weit geht Josua. Er hat jetzt Gott klar gemacht, wie das mit Israel weitergeht. Und was machst du jetzt? Das will er ihm sagen. Aber Gott nimmt das nicht so ohne weiteres hin. Gott redet. Jetzt langt's Gott. Jetzt greift er ein. Und das, was er ihm sagt, ist in Vers 10, stehe auf. Was liegst du denn auf deinem Angesicht? Er lag auf seinem Angesicht, um vor Gott zu klagen. Das erlaubt uns Gott nicht. Es sei denn über unsere eigenen Sünden, aber da steht nichts von geschrieben. Er führte Klage gegen Gott. Und gegen Israel, in dieser misslichen Lage, wo Israel einen Führer notwendig hatte, der stellvertretend sich in den Riss der Sünde stellte, da schlug er mit in die Kerbe Israels. Deshalb wurde das auch sehr hart. Gott offenbart das, was im Herzen Josuas und der Israeliten gefunden wird. Das ist schon ein dickes Ding. Was liegst du auf deinem Angesicht? Und jetzt kommt Gott dran. Und das war das, was Josua nicht wusste. Und wie verhalten wir uns denn, wenn wir etwas nicht wissen? Da müssen wir den Mund aufreißen, wie Josua. Nein, dann sollten wir stille werden. Gerade deshalb, weil wir nichts wissen. Und was sollen wir denn, wenn wir stille werden? Dem Herrn vertrauen, das lehrt uns Gottes Wort. Und nicht rummotzen, wie Josua leider ein schlechtes Bild für unseren Herrn Jesus abgegeben hat. Gerade in dieser Situation gegenüber den Feinden. Als der Herr Jesus den Feinden gegenüber trat, sie kamen mit Schwertern und Stöcken und mit Fackeln und Leuchten, da ging es rund und rund zu. Und da war er noch der, der für seine Jünger eintrat. Er hat nicht über sie gefeuert. Er tat noch, wenn ihr mich sucht, dann lasst diese hier, die so hinter mir sind, lasst sie gehen. Wenn ihr mich sucht, hier bin ich. Ich bin. Nun, vielleicht lernen wir aus diesen Begebenheiten etwas für unser tägliches, für unser praktisches Leben, denn umsonst sind uns ja die Dinge nicht geschrieben. Steh nur auf hier in diesem Zustand. Da will uns Gott nicht am Boden liegen sehen. Wenn er uns schon sehen will, dann soll er uns sehen, wenn wir Buße über uns tun. Da findet er uns wieder nicht. Da schaut er und findet uns nicht. Aber wenn er uns sieht, dann haben wir Klage. Das ist ja eine bittere Entstellung biblischer Tatsachen. Wie sieht denn unser Gebetsleben aus? Ist da auch so manche Klage in unserem Herzen, die sich gerade dann entlädt, wenn wir meinten, Gott würde es hören, denn wir haben uns ja ins Gebet begeben. Gott hörte hier gar nicht zu, was der da redete. Aber Josua musste hören, was Gott zu reden hatte. Der Herr hatte etwas zu sagen. Was hat er denn zu sagen? Nämlich das, was Josua noch nicht wusste. Wisst ihr, wenn etwas über uns kommt, das wir noch nicht erkennen, dann hat Gott etwas zu sagen. Wir sollten nicht gleich, wenn wir eine Krankheit haben, zum Herrn rufen und sagen, nimm nur das komische Zeug da weg. Du weißt ganz genau, dass ich das nie leiden konnte.
Nein, nein, da sollen wir erst einmal fragen, Herr, was hast du dadurch zu mir zu sagen, zu reden? Herr, rede, dein Knecht will jetzt hören. Und wir können nur hören, wenn wir stille werden vor dem lebendigen Gott, nicht wenn wir darum faseln wie Josua. Auf die Lage, auf die Haltung mit dem Gesicht zur Erde kommt es da nicht an, wie wir sündigen. Und das, was Gott zu klagen hat, das waren aber faustdicke Dinge. Israel hat gesündigt, Vers 11. Auch haben sie meinen Bund übertreten, den Israel mit Gott vollzogen hatte, den ich ihnen geboten habe. Auch haben sie von dem Verbannten genommen und gestohlen. Ich glaube, oder ich bin zur Überzeugung gekommen, dass nur dort geklagt wird, wo gestohlen worden ist. Wo man sich am Banngut vergriffen hat, dort wird geklagt. Denn wo man nicht sich am Banngut vergriffen hat, ist keine Klage, sondern Lobgesang. Der Unterschied. Und dann haben sie das noch verheimlicht, das ist noch gar nicht offenbar geworden. Aber wisst ihr, wunderbar ist, dass Gott die Dinge der Sünde offenbart. Und es auch unter die Geräte gelegt. Eigentlich ist es erstaunlich, wie Gott die Dinge so genau weiß. Ne? Er hat es ganz genau gewusst. So wird Gott keine unserer Sünden ihm entgehen. Wir sehen auch aus diesen Aufzählungen, wie wir uns verhalten sollen mit unseren Sünden, um vor Gott annehmbar zu werden. Das ist ganz klar ein Bild für uns. Für die täglichen Gepflogenheiten, die uns betreffen, in puncto Sünden, und dass wir sie ins Licht bringen sollen, das sagt Gottes Wort hier. Die gehören ins Licht. Die gehören bekannt, die gehören vor Gott gebracht. Denn diese Geräte, die gehörten ja in den Schatzkasten Gottes. Die waren ja dem Herrn gegeben. Die sollten dem Herrn, Vers 19 von Josua 6, alles Silber und Gold und die ehernen Geräte und so weiter, sollten dem Herrn heilig, in den Schatz des Herrn sollten sie kommen, heißt es hier. Und er hat das, er hat hier Gott gespielt. Wisst ihr, in diesem Verhalten überstellen wir uns über Gott. Sowohl in der Handlung Achans als auch in der Klage. Weil wir einfach die Führung und die Zusage Gottes ablehnen. Das wäre keine Klage da. Sind Kläger, Verkläger. Und dann sagt der Herr in Vers 12, dass die Kinder Israel deshalb vor ihren Feinden nicht bestehen, zu bestehen vermögen. Sie werden auch weiterhin den Rücken kehren. Und zwar, sie sind, die Kinder Israel, das ganze Volk ist zum Banne geworden. Sie haben sich eins gemacht mit dem Bannbild. Es gehörte ihnen nicht. Und dann kommt ein ganz hartes Wort. Ich werde nicht mehr mit euch sein. Das war aber bitter. Das musste Josua erst einmal hören. Würde Gott hier aufgehört haben zu reden, wäre die Geschichte Israels beendet worden. Und so haben wir auch hier die Gnade Gottes. Mit der Fortsetzung, wenn ihr nicht den Bann aus eurer Mitte vertilgt. Wir wissen jetzt, was der Bann ist, der in Israel war. Angefangen von Achan bis zu Josua. Vom Diebstahl bis zur Klage. Banngut. Daher möchte er uns befreien von diesem Banngut. Und wir kommen nicht los, weil wir nicht erkennen, dass wir Banngut in unseren Herzen haben. Deshalb kommen wir nicht los. Und die Frage ist, was können wir tun, um frei zu werden von allem Banngut, das uns geoffenbarte durch die Herrlichkeit des Herrn hinsichtlich der Sünde ist uns bekannt. Wir haben die Sünden bekannt und Gott hat sie vergeben. Aber was geschieht noch mit dem versteckten Wandel? Und da antwortet der Herr in Vers 13. Stehe auf! Die ganzen frommen Haltungen, wie in Vers 10, stehe auf, zweimal stehe auf. Heilige das Volk und sprich, heiliget euch auf morgen. Das ist für die Gemeinde der achte Tag, der Neuanfang. Wir sollen uns heute heiligen für die Zeit, wenn der Herr kommt. Er wird am achten Tage kommen, das wissen wir schon. Wann der Herr kommt, wir wissen es jetzt, am achten Tag. Und dafür sollen wir uns heiligen, weil Gott etwas schaffen will, etwas Neues geben will. Die Kinder Gottes sind auch dann, wenn sie errettet und erlöst sind durch Lammesblut, sind die im Fleische genau noch so unvollkommen. Und so tollpatschig wie vorher. Und sind für die Dinge der Sünde noch anfällig wie vorher. Nicht anders. Wir müssen es lernen, was Gottes Wort sagt. Wir lehnen alle Sonderlehren, etwa dass nach einer Bekehrung das Fleisch der Heiligen besser wäre als das der Gottlosen ab. Das ist genauso untauglich. Wir wollen uns nichts von solchen Dingen vormachen lassen. Das, was uns erhält, ist die Gnade Gottes und darin wollen wir leben. Aber nichts anderes, nicht unser Fleisch. Da haben wir nichts zu erwarten, nichts Gutes jedenfalls. So spricht der Herr, der Gott Israels, ein Bann ist in deiner Mitte, Israel. Jetzt sagt das schon nochmal dem Josua. Wisst ihr, wir machen es uns manchmal mit unseren eigenen Sünden sehr leicht. Wir sehen, dass wir es lieber zweimal vor Gott ausschütten sollten, als einmal halb. Und wir können mit uns und mit unseren Sünden barmherziger umgehen, als mit den Sünden des Nächsten. Einfach deshalb schon, weil wir die besser sehen. Und der Herr möchte Gnade schenken, dass wir an uns selbst härtere Maßstäbe anlegen, als mit unseren Nächsten. Weil wir unsere Begleitumstände zur Sünde besser kennen und die unseres Nächsten kaum oder nicht. Warum der eine oder die andere in die Sünde gekommen ist. In Sünden gefallen ist. Dann sag dir nochmal, du wirst vor deinen Feinden nicht bestehen vermögen. Und dann kommt die Gnadenerweisung. Bis ihr den Bann aus eurer Mitte hinweg tut. Ai lag dem Josua hart im Herzen. Nach dem herrlichen Sieg gibt Gott gleich wieder einen Dämpfer. Damit sie nicht übermütig werden sollten. Auch in unserem Glaubensleben, wenn wir meinten, jetzt haben wir es getan, jetzt haben wir den Schlüssel, jetzt wissen wir wie, dann gibt Gott erstmal einen obendrauf und dadurch kommt Ernüchterung. Eigentlich sollte das täglich auch in unserem Leben gefunden werden. Dass wir wieder dorthin kommen, wo wir hingehören. Und ihr sollt am Morgen herzutreten und dann gibt Gott Weisungen nach euren Stämmen. Und dann will Gott das offenbaren inmitten der Geschlechter Israels. Sie sollen Stück um Stück in der Aussonderung herzutreten nach ihren Männern zum Schluss. Und auf den dann der Bann fällt, der getroffen wird, der soll mit Feuer verbrannt werden. Er und alles, was er hat. Er hat den Bund des Herrn übertreten und eine Schandtat in Israel begangen. Wenn wir in dem Wissen, wie Gott Sünde sieht, von dem es heißt, dass Gott Sünde nicht sehen kann, wie Gott die Sünde behandelt, wenn wir tiefer in diesem Wissen leben würden, wir würden vor vielem bewahrt bleiben. In der weiteren Geschichte, die wir dann in der nächsten Stunde, so der Herr will, betrachten, werden wir dann diese zweite Hälfte des Kapitels noch behandeln. Und es ist ein trauriges Kapitel, dieses Kapitel Josua 7, aber es ist auch ein herrliches Kapitel, weil Sünde aus der Mitte getan worden ist. Und so hat der Herr Jesus, der selbst sündlos war, und die Geschichte der Kreuzigung Jesu trifft uns immer wieder neu unsere Herzen. Es ist eine bittere Geschichte. Aber auf der anderen Seite ist die Kreuzigung Jesu mit dem Aspekt unserer Sündenvertilgung, die damit verbunden ist, eine herrliche, eine wunderbare Geschichte. Und so haben wir dann in den Propheten, in Hosea 2, eine zukünftige Mitteilung des Herrn eingebaut. Da heißt es in Hosea 2, Vers 15, und das ist verbunden mit den Segnungen Gottes über Israel im Tausendjahrreich oder zum Tausendjahrreich hin. Und ich werde ihr von dort aus ihre Weinberge geben und das Tal Achor zu einer Tür der Hoffnung. Und Israel, sie wird da selbst singen wie in den Tagen ihrer Jugend. Und wie an dem Tage, da sie aus dem Lande Ägypten heraufzog, da war die Miriam, die hatte dieses gewaltige Lied angestimmt, das Lied Mose, nachdem der Feind Israel geschlagen und untergegangen war, samt allen Reitern mit Ross und Mann, und sogar der Pharao war dabei. Und das war der oberste Big Boss von dieser Sorte. Auch er war mit verschwunden in den Fluten. Und das war dieses Siegeslied, das in Israel das waren die Tage der Jugend für Israel. Israel hat wunderbare Siege erlebt und erfahren im Umgang mit ihrem Herrn. Und für Israel wird dieses Tal Achor zu einer neuen Tür der Hoffnung werden, wenn sie hinausflüchten nach Offenbarung 12, das Weib floh in die Wüste. Und da werden sie in Achor einziehen, in das Tal, von dem wir lesen in Sacharja Kapitel 14, Vers 4 und 5, dass sich dieser Berg spalten wird. Er wird von dem einen Ende, wird er bis dahin nach Achor reichen. Auf der anderen Seite nach Westen bis nach Azel lesen wir dann. Und der Herr ist treu und gerecht. Er wird solches vollziehen und die Schandtat der Sünde Israels, die abgewälzt war, hier durch das Gericht Gottes an der Stelle, an der Achran damals gesteinigt und verbrannt wurde, an dieser Stelle wird Gott ein Tor der Hoffnung aufstellen. Und zwar für Israel, und dort werden sie einziehen in dieses Schutztal für 1260 Tage.